Bau-Vergabe-Recht.de, der Podcast. Wir reden über Hilfreiches und Interessantes aus der Welt des Bau- und Vergaberechts. Willkommen zu einer neuen Ausgabe. Auch heute wieder mit Thorsten Seutz.
Hallo.
Mit Roman Weifenbach.
Hallo.
Und ich bin Andreas Holz. Wir sind Juristen in der öffentlichen Verwaltung und befassen uns seit vielen Jahren mit Bauvergaben und Bauverträgen. Wir haben uns ja vorgenommen, in diesem Jahr öfter mal über das Thema Bauzeitverlängerung, Bauzeitverzögerung und all die Themen zu sprechen, die eben mit Fristen auf der Baustelle, mit der Dauer der Bauleistung und Ähnlichem zu tun haben. Eigentlich ein Thema, das man im Vertragsrecht ansiedelt. Wir wollen heute mal auf die vergaberechtliche Seite des Ganzen schauen. Auch im Vergaberecht findet man Regelungen, die sich mit den Ausführungsfristen, mit Einzelfristen und so weiter befassen. Regelungen, über die man vielleicht öfter mal auch drüber hinwegblättert, weil man sie gar nicht so vor Augen hat. Aber tatsächlich macht sich auch das Vergaberecht schon Gedanken darüber, welche Fristen sollte ich eigentlich in einem Vertrag vorsehen? Wie sollten in den Ausschreibungsunterlagen solche Fristen eigentlich bemessen sein? Und so weiter und so fort. Und das steht tatsächlich in Paragraph 9 der VOBA. Und wir wollen mal heute diese Regelung ein bisschen anschauen und uns überlegen, was eigentlich da dahinter steckt und warum es eigentlich diese Regelung überhaupt gibt und was vielleicht auch ihr Sinn und Zweck ist. Und ich steige direkt mal ein mit dem Wortlaut der Regelung, der Ihnen, auch wie uns, gar nicht so geläufig sein dürfte, denn wie gesagt, man blättert eher mal drüber hinweg, steht aber eigentlich ziemlich viel Spannendes drin. Paragraph 9 Absatz 1 Ziffer 1. Da heißt's, die Ausführungsfristen sind ausreichend zu bemessen. Jahreszeit, Arbeitsbedingungen und etwaige besondere Schwierigkeiten sind zu berücksichtigen. Für die Bauvorbereitung ist dem Auftragnehmer genügend Zeit zu gewähren. Ja, wo befinden wir uns jetzt eigentlich im Vergabeverfahren? Was ist jetzt eigentlich gerade der Zeitpunkt, wo es um diese Regelung geht?
Wir sind vor Bekanntmachung, beziehungsweise wir sind bei der Zusammenstellung der Vergabeunterlagen. Also wir haben das LV am Tisch, wir haben eine grobe Vorstellung, wann wir bauen wollen. Wir möchten jetzt veröffentlichen und jetzt müssen wir uns Gedanken darüber machen, wie lange geben wir Zeit? Das ist doch die wesentliche Frage. Wir müssen berücksichtigen, in welche Zeit wir dabei kommen. Wir müssen berücksichtigen, wie komplex ist das Ganze. Und wir müssen das jetzt mit Daten versehen, damit der Marktteilnehmer, der Bieter, jetzt entscheiden kann er in diesem Zeitraum eintakten oder nicht.
Und da sagt uns eben diese Regelung, was wir da alles berücksichtigen müssen. Also ich habe es gerade schon vorgelesen, die Jahreszeit muss irgendwo berücksichtigt werden. Warum? Naja, weil manche Leistungen halt im Winter vielleicht eher schlechter auszuführen sind oder zumindest länger dauern als im Sommer. Ich denke jetzt an Außenputzarbeiten oder Ähnliches. Das geht im Sommer natürlich wesentlich besser als im Winter, wenn ich vielleicht irgendwelche Frostzeiten habe. Dann auch Dinge wie Arbeitsbedingungen sollen berücksichtigt werden bei den Ausführungsfristen. Und eben sonstige besondere Schwierigkeiten. Was steckt jetzt hinter dieser Regelung? Warum sagt uns die VOBA, achtet bitte auf ausreichend bemessene Ausführungsfristen, Thorsten?
Ich denke, da gibt es ganz viele unterschiedliche Gründe aus ganz verschiedenen Richtungen. Also wir haben zum einen den Aspekt, die Vergabeunterlagen sollen ja einfach für alle Bieter fair sein. Das heißt, ich brauche eine Ausschreibungsunterlage, die den Bietern wirklich eine sichere Kalkulation ermöglicht, die solide ist. Wenn jetzt die Bauzeiten viel zu kurz sind, dann werde ich viele Auftragnehmer, potenzielle Auftragnehmer vom Markt nehmen, weil die sagen, in dieser kurzen Zeit schaffe ich es vielleicht gar nicht. Dann werden manche ein hohes Risiko gehen, wenn sie anbieten, oder es bleiben halt nur wenige Spezialisten übrig. Das heißt, um einen breiten Markt zu bekommen, was ja Ziel des Vergaberechts ist, mache ich das Ganze möglichst breit. Dann würde ich sagen, ist es aber auch ein gewisser Schutz für den Auftraggeber, weil wenn der da extreme Bedingungen reinschreibt, muss er damit rechnen, dass er entweder wenig Angebote bekommt oder dass die wenigen Angebote wahnsinnig teuer werden, wenn die Bieter erkennen, dass da große Risiken drin sind. Und Vergaberecht geht es ja auch darum, den staatlichen Geldbeutel zu schonen, möglichst wirtschaftlich einzukaufen. Und von daher ist es dann auch für den Auftraggeber eben ja sinnvoll, mit ausreichenden Fristen zu arbeiten. Und vielleicht ein letzter, etwas weiter Gedanke, aber der kann auch schon drinstecken. Vielleicht geht es auch ein bisschen um die Sicherheit auf der Baustelle. Weil wenn ich nämlich extreme Fristen reinziehe und die Auftragnehmer müssen dort hetzen und haben keine Möglichkeit, ja ganz solide zu bauen, bestehen ja auch gewisse Gefahren, weil ja, wenn Sie sagen, gut Ding will Weile haben, aber bauen soll natürlich schon zügig laufen, aber es muss natürlich auch mit entsprechender Vorsichtsmaßnahmen, mit entsprechenden Sicherungen stattfinden. Und zu kurze Fristen könnten da einfach ja eine Gefahrenstelle sein, dass auf der Baustelle was passiert. Also man sieht ein bunter Blumenstrauß an Gründen und letzten Endes sollten viele ein Interesse daran haben, dass die Fristen passend sind. Nicht zu lange, nicht zu kurz, einfach passend.
Und wir reden ja in Ziffer 1 Satz 1 von den Ausführungsfristen, also von der, wenn man es mal so sagen möchte, Dauer der Bauleistung. Man sagt eben von bis ist diese Leistung zu erbringen. Und dann stoße ich hier auf den Begriff der Bauvorbereitung. Das ist eigentlich was, was man so kaum kennt. Also auch die VOBB spricht eigentlich nirgends von Bauvorbereitung. Aber tatsächlich sagt der Satz 2 hier in Ziffer 1, für die Bauvorbereitung ist dem Auftragnehmer genügend Zeit zu gewähren. Das bedeutet, man muss eigentlich schon im Voraus ein bisschen mitdenken und überlegen, ja, was muss denn der Auftragnehmer alles vorbereiten, um dann überhaupt leistungsfähig zu sein? Ich darf ihn quasi nicht überrumpeln und nicht die Frist, die ich für den Beginn setze, so früh wählen, dass es ihm gar nicht mehr möglich ist, sich auf diese Leistung einzustellen. Auch hier eine Vorschrift, die wohl eher so den Schutz des Auftragnehmers irgendwo im Mittelpunkt hat.
Ja, und Konflikt vermeiden soll. Es muss doch möglich sein, die Leistung zu erbringen. Und wenn ich als Unternehmer gar nicht die Möglichkeit habe, nach dem Vergabeverfahren meine Bestellungen auszulösen, meine Kolonnen endgültig einzutakten, meine Fahrzeuge endgültig einzutakten, dann kann ich ja nur die erste Frist quasi reißen, den Baubeginn reißen. Und dann ist der Streit doch vorprogrammiert mit dem öffentlichen Bauherrn. Darum zielt die Regelung schon ganz klar darauf ab, den Blick auch zu weiten. Es geht nicht, dass ich etwas ausschreibe und sage und sofort mit Zuschlag beginnen die Arbeiten, sondern es muss hier ein Raum bestehen, der mag bei kleinen Arbeiten 2 Tage sein, der kann bei größeren Arbeiten auch mehrere Monate sein. Das können ja auch Dinge sein, die vorgefertigt werden müssen im Werk oder die sehr lange Bestellzeiten haben. Wenn ich denke an sehr leistungsfähige Transformatoren, der Markt war eine Zeit lang mal sehr leer, ich weiß nicht, wie es aktuell ist, die sind einfach nicht zu bekommen ohne einem halben Jahr, einem Jahr Vorlauf. Und das muss sich niederschlagen, auch in den Fristen. Das heißt, nach Zuschlag kann es nicht sofort losgehen.
Letzten Endes ist es ja die Konsequenz daraus, dass eine Vielzahl von Bietern bei so einem Verfahren mitmacht und am Ende des Tages nur einer den Zuschlag bekommt. Wäre diese Frist extrem kurz, unabhängig davon, dass es vielleicht gar nicht schaffbar ist, müssten sich ja alle Bieter mit der Abgabe des Angebots sofort komplett bereithalten, den Auftrag unmittelbar auszuführen. Und wie soll das ein Unternehmen machen, das bei 5 Vergaben mitmacht? Das kann ja nicht 5-fach Personal ranschaffen, bloß um überall leistungsfähig zu sein, obwohl man im Ergebnis genau weiß, wahrscheinlich wird es dann eh nur einmal klappen vielleicht. Also von daher ist es auch wichtig, dass die Firmen die Möglichkeit haben, zwischen verschiedenen Angeboten und Ausschreibungen, wo sie mitmachen, auch zu disponieren, damit man die Personal und das Personal und die Geräte auch irgendwie wirtschaftlich einsetzen kann.
Also der Normalfall ist, ausreichend bemessene Ausführungsfristen in die Unterlagen mit reinzunehmen. Ziffer 2 spricht dann in § 9 Absatz 1 von den außergewöhnlich kurzen Fristen und da wird nochmal ganz klar betont, das muss die krasse Ausnahme sein. Denn da steht drin, außergewöhnlich kurze Fristen sind nur bei besonderer Dringlichkeit vorzusehen. Also da muss ich als Vergabestelle wirklich absolut zwingende Gründe haben. Ich sollte die übrigens auch dokumentieren. Also immer dann, wenn ich vom Normalfall abweiche, ist es aus meiner Sicht sinnvoll, als Vergabestelle sowas auch niederzuschreiben, falls das dann später mal zu Diskussionen führen sollte. Da muss ich eben diese besondere Dringlichkeit herausarbeiten. Was kann das sein? Naja, von irgendeinem äußeren Geschehnis abhängiges Bauvorhaben. Ich denke jetzt vielleicht an Schulbauten, die zu einem bestimmten Zeitpunkt einfach fertig sein müssen, wo vielleicht irgendwelche Schäden auftauchen zum Ende des Schuljahres und ich stelle fest, ich muss das abstellen, ich muss die Bauleistung halt bis Ende August abgeschlossen haben, damit dann im September wieder die Schüler in die Schule rein können. Sowas fällt mir ein. Habt ihr noch irgendwelche Ideen, was man darunter fassen könnte?
Sturmschäden würden mir spontan einfallen. Das wäre der Klassiker. Ich habe Herbststürme. Ein Dach wird beschädigt. Vor dem Winter muss das Dach wieder zu sein. Gerade wenn es die Regensaison im Herbst ist, kann ich nicht sagen, naja gut, da gebe ich noch 2 Wochen für die Bauvorbereitung. Und da merkt man jetzt auch gleich, warum mache ich es normalerweise schon? Weil es unfassbar Geld kostet, wenn ich die Fristen kurz mache. Jeder von uns kennt das privat. Wenn man Handwerker Notdienst ruft, dann kostet das alles unfassbar viel Geld, macht ja auch Sinn, ist ja auch klar, weil der eben seine Kapazitäten bereithält, um jederzeit sofort reagieren zu können. Deshalb ist der teurer, der lässt andere Aufträge liegen. Und genau das soll vermieden werden, beziehungsweise soll hier zur Ausnahme gemacht werden. Nur wenn besondere Dringlichkeit vorherrscht, darf man diesen Weg gehen.
Ja, das sind so diese beiden Regelungen, die sich mit der normalen Ausführungsfrist befassen. Also mit einem Vertrag, in dem ich festlege, du fängst an dem und dem Tag an mit der Arbeit und hörst bitte nach Möglichkeit bis zu einem bestimmten Zeitpunkt wieder auf damit. Es gibt aber auch sogenannte Abrufleistungen. Damit beschäftigt sich dann die Ziffer 3. Die sagt eben, soll vereinbart werden, dass mit der Ausführung erst nach Aufforderung zu beginnen ist. Da ist dann der Verweis drin auf § 5 Absatz 2 der VOBB, wo das geregelt ist. Dann muss die Frist, innerhalb derer die Aufforderung ausgesprochen werden kann, unter billiger Berücksichtigung der für die Ausführung maßgebenden Verhältnisse zumutbar sein. Da sind wir wieder bei dem Thema Zumutbarkeit. Da darf ich wiederum dem Auftragnehmer nichts Unmögliches aufbürden. Ich muss ihm also auch da eine gewisse Vorlaufzeit geben und darf ihn auch da nicht mit dem Abruf überrumpeln. Ich denke, auch da steckt der ähnliche Gedanke dahinter wie schon bei Ziffer 1 und 2, dass ich eben hier eine gewisse Schutzfunktion gegenüber dem Auftragnehmer habe, aber eben auch eine vernünftig laufende Baustelle am Ende haben möchte. Oder seht ihr noch irgendwelche anderen Gründe, die für diese Regelung sprechen?
Nee, ich glaube, es ist einfach konsequent, dass man hier noch eine vermeintlich bleibende Lücke schließt, weil wir haben jetzt einfach die Frist gehabt, die ich fürs Bauen habe. Wir hatten die Zeit zwischen Zuschlag und wann geht's los. Und jetzt habe ich halt hier noch die dritte Frist, die es geben kann, dass er zwar weiß, es geht 12 Tage, 2 Monate, nachdem ich sage, los geht's, für ihn dann wirklich vorbereitet zu sein. Und da wird jetzt auch nochmal festgestellt, dass ich über solche Stilmittel dann nicht noch künstlich wieder ein Risiko auf den Auftragnehmer verlagern darf. Also insofern eigentlich genau das Gleiche, was wir bei Absatz 1, Nummer 1, zweiter Satz uns schon angeschaut haben, nur um da eben noch eine kleine Lücke zu schließen. Ich weiß nicht, Roman, hast du noch eine Idee, was noch dahinter stecken könnte?
Nein, nicht, was noch dahinter stecken könnte, aber trotzdem ganz interessant, wenn man es mal mit § 5 Absatz 2 VBB vergleicht, in dem ja steht, ist für den Beginn der Ausführung keine Frist vereinbart, so hat der Auftraggeber dem Auftragnehmer auf Verlangen Auskunft über den voraussichtlichen Beginn zu erteilen. Da ist das Verhältnis umgedreht. In unserem § 9 VBA wird es abverlangt, dass wir diesen schon in den Vergabeunterlagen festlegen, den Zeitraum, in dem wir abrufen. Das heißt, der öffentliche Auftraggeber hat hier ein etwas engeres Korsett als ein privater Bauherr, der ohne VBA, ohne Vergabeverfahren, einfach die VBB vereinbart. Will ich jetzt mal wertfrei einfach nur stehen lassen, das ist mir tatsächlich jetzt eben erstmals aufgefallen, wobei ich aber auch sagen muss, in der Praxis haben solche Abrufleistungen bei uns nie eine Rolle gespielt. Jedenfalls nicht, dass sie zu irgendeinem Rechtsproblem geführt hätten und deshalb bei mir aufgeschlagen wären.
Deutlich praxisrelevanter wird es dann wieder, wenn ich in Absatz 2 reinschaue. Da ist dann die Rede von Einzelfristen. Also das heißt Fristen, die bestimmte Teilleistungen dann irgendwo auch eintakten. Und da steht drin, wenn es ein erhebliches Interesse des Auftraggebers erfordert, sind Einzelfristen für in sich abgeschlossene Teile der Leistung zu bestimmen. Das wundert mich jetzt fast ein bisschen. Man macht hier die Einzelfrist eigentlich zur großen Ausnahme. Das heißt, auch hier brauche ich ein erhebliches Interesse. Ich muss also auch da wieder gut begründen, warum ich eigentlich dem Auftragnehmer Einzelfristen vorgebe. Das sind Fristen, die für ihn bindend sind, wo er da auch in Verzug geraten kann, wenn er die Frist eben dann reißt am Ende. Also es ist schon maßgeblich für die Vertragsausführung. Warum ist die VBA hier so streng?
Bin ich offen gesagt vollkommen überfragt, bin ich auch ehrlich gesagt erstaunt, wenn ich mir die Nummer 1 anschaue. Sie ist ja sogar noch strenger, wenn ich den Satz nochmal den zweiten Teil lese. Da steht, für in sich abgeschlossene Teile der Leistung. In sich abgeschlossene Teile der Leistung ist, wenn ich den BGH jetzt ernst nehme und den gleichen Maßstab wie für die Teilkündigung und für die Teilabnahme anlege, eigentlich bei uns niemals vorkommend, weil wir haben keine Leistungsteile, die für sich stehend irgendwie sinnvoll sind. Und die Ausnahmefälle, in denen wir das haben, können eigentlich die einzigen sein, wo jetzt nach 9 Absatz 2 Nummer 1 VBA diese Einzelfristen vereinbart werden können. Also kann ich mir das jetzt nur vorstellen, wenn ich beispielsweise mehrere Baukörper habe. Aber Thorsten, hast du noch Aspekte, bevor wir vielleicht weiterlesen und noch einen anderen Gedanken finden?
Ein anderer Gedanke ist noch, wir haben ja schon an anderer Stelle mal drüber gesprochen, wie sinnvoll es ist, in Bauverträge Zwischenfristen einzuziehen, Meilensteine zu machen. Und da haben wir ja auch gesagt, da sollte man grundsätzlich vorsichtig sein. Das hat Vorteile, hat Nachteile, aber man sollte es nur machen, wenn es dafür wirklich einen guten Grund gibt. Und das passt sich da ja auch ein bisschen ein. So scharf, wie es hier formuliert ist, wo man zunächst meint, okay, man muss es eigentlich machen, sieht man in der Praxis, wie du es gerade schön beschrieben hast, es bleibt eigentlich gar nicht viel übrig. Aber unabhängig davon heißt es dann auch als Auftraggeber, bei Einzelfristen muss ich mir sehr gut überlegen, macht es Sinn, meine Baustelle zwischenzutakten oder nicht. Und ich glaube, wenn wir zur Nummer 2 jetzt gehen, haben wir vielleicht noch ein paar Beispiele, wo das auch ganz gut passen kann, weil da kommen wir zum Thema ineinandergreifen.
Ja, genau. Da heißt es eben, wird ein Bauzeitenplan aufgestellt, damit die Leistungen aller Unternehmen sich ineinandergreifen, so sollen nur die für den Fortgang der Gesamtarbeit besonders wichtigen Einzelfristen als vertraglich verbindliche Fristen, in Klammern Vertragsfristen, bezeichnet werden. Ich würde vielleicht ganz kurz dazu den Paragraph 5 Absatz 1 Satz 2 zitieren. Da steht eben drin in der VBB, in einem Bauzeitenplan enthaltene Einzelfristen gelten nur dann als Vertragsfristen, wenn dies im Vertrag ausdrücklich vereinbart ist. Also von diesen Fristen sprechen wir da jetzt gerade eben. Und da steht jetzt eben drin, wenn ein solcher Bauzeitenplan aufgestellt wird, damit die Leistungen aller Unternehmen sicher ineinander greifen. Vielleicht kann man da schon mal eine Pause machen. Da ist schon mal im Prinzip der Sinn und Zweck eines Bauzeitenplans mal kurz erklärt. Der dient eben dazu, das Ineinandergreifen der Leistungen aller Unternehmen irgendwo zu regeln.
Und primär genau dazu, nämlich die Unternehmen untereinander. Und ich glaube, was die VOBA hier auch ein bisschen verhindern will, ist, dass der Auftraggeber den Auftragnehmer in jedem kleinen Detail bevormundet und ihm genau sagt, in welcher Reihenfolge, zu welchen Zeitpunkten er was machen muss. Weil ich glaube, beide Seiten profitieren davon, wenn Unternehmen mit ihrer Fachkunde, ihrer Praxiskunde so bauen können, wie sie selbst am besten mit Erfahrung gelernt haben, und der Auftraggeber gibt halt vor, wann was insgesamt fertig sein muss, aber dann, wenn er eben wegen dem Nutzer einen bestimmten Zwangspunkt hat oder weil er eben einen Zwangspunkt hat, wie es hier beschrieben ist, bei anderen Gewerken, die ineinander greifen müssen, dann gibt er diesen Zwangspunkt vor, ausnahmsweise, und dann muss sich der Auftragnehmer danach richten, aber ansonsten steht es dem Auftragnehmer weitestgehend frei, wie er seine Arbeiten taktet, und ich glaube, davon profitieren grundsätzlich ja beide Seiten.
Richtig, das ist genau der Punkt, und das korreliert auch mit der VBB, wo man ja in Paragraphen 4 Absatz 2 Nummer 1 Satz 1 den Aspekt der Eigenverantwortlichkeit gleich findet. Der Auftragnehmer hat die Leistung unter eigener Verantwortung nach dem Vertrag auszuführen, und im Satz 3, den 2 lasse ich jetzt mal aus, es ist seine Sache, die Ausführung seiner vertraglichen Leistung zu leiten und für Ordnung auf seiner Arbeitsstelle zu sorgen. Und das steht aber im Spannungsfeld zu der Koordination, die wir ja auch dulden als öffentlicher Bauherr oder generell als Bauherr nach Paragraph 4 Absatz 1 Nummer 1 VBB, wo wir das Zusammenwirken der verschiedenen Unternehmen regeln müssen. Und in diesem Spannungsfeld ist es natürlich geübte Praxis, einen Bauzeitenplan aufzustellen und die wichtigen Meilensteine, die wichtigen Schnittstellen, also sprich, wann ist der Estrichleger im ersten OG fertig, zu definieren, weil das zugleich der Beginn für den Fliesenleger ist.
Also eine Regelung, die tatsächlich sehr praxisnah ist und auch sehr praxistauglich, die man aber komischerweise, wie es uns dreien jetzt auch gerade gegangen ist, eigentlich noch nie so richtig bewusst gelesen hat. Man blättert da eher drüber hinweg, ist aber aus meiner Sicht doch absolut sinnvoll, sich da mal genauer mit Paragraph 9 eben zu befassen. Wie wir gerade gesehen haben, steckt da sehr viel drin, was auch absolut Sinn macht, was eigentlich absolut klug ist und was man auch beachten sollte. Wenn ich da noch weiterlese, das kann ich jetzt ganz kurz machen, es gibt noch zwei weitere Absätze, einmal Absatz 3 und Absatz 4, dann geht es in Absatz 3 eigentlich ja nur um Fristen für die Übergabe von Zeichnungen oder anderer Unterlagen, würde ich jetzt eher mal so ein bisschen ausblenden. Vielleicht noch kurz Absatz 4, da geht es jetzt plötzlich um Verzug, auch das eine Regelung, die durchaus interessant ist, da steht drin, der Auftraggeber darf in den Vertragsunterlagen eine Pauschalierung des Verzugsschadens vorsehen, sie soll 5% der Auftragssumme nicht überschreiten, der Nachweis eines geringeren Schadens ist zuzulassen. Wann macht es vielleicht Sinn, den Verzugsschaden zu pauschalieren?
Aus Sicht des Auftraggebers immer.
Also da sage ich es als Hochbauer. So wie wir es machen können, gar nicht. Hilft uns gar nichts. Thorsten, da merkt man deine Straßenbauerfahrung. Da kann man das schöner machen. Da greifen nicht so viele Gewerke ineinander. Da kann keiner sagen, das war ich nicht. Da hat man nie gestörte Bauabläufe, weil der Auftragnehmer immer für sich allein ist. Da kann man das machen.
Ja, ich glaube, das ist eine generelle Thematik. Also ich sage das Pauschalieren, wenn man Verzugsschäden reinbekommt, ist für den Auftraggeber zunächst mal von Vorteil, weil das Pauschalieren führt dazu, dass ich nichts nachweisen muss. Deswegen von mir ist erstmal die ganz flapsige Antwort immer. Und das Thema Verzugsschäden natürlich dann geltend zu machen, hängt auch daran, dass ich nachweisen kann, an wem es am Ende lag. Und da hat der Roman jetzt schon einen wichtigen Punkt angesprochen, je weniger Unternehmen auf der Baustelle sind, umso leichter kann ich einen ausfindig machen, der es war. Je mehr Unternehmen dort unterwegs sind, umso schwieriger wird's. Und dann wird sich halt irgendwann die Frage nicht stellen über die Höhe des Verzugsschadens, der pauschaliert wird, sondern es wird sich die Frage stellen, ob im Grunde nach ein Verzugsanspruch da ist. Und an der Stelle wird's dann halt gerade im Hochbau häufig schwierig. Deswegen müsste man da eher die Frage stellen, wie viel Sinn macht's überhaupt, diese Verzugsschäden im Hochbau so ins Blickfeld zu nehmen. Auf der anderen Seite ist es vielleicht manchmal auch ein ganz schönes Damoklesschwert, das wir als Auftraggeber dem Auftragnehmer über den Kopf hängen können, weil ob's am Ende nachgewiesen werden kann oder nicht, das ist ein Prozessrisiko, das man dann trotzdem gerne auf die Gegenseite schiebt.
Ja, so viel zum Thema Ausführungsfristen, Einzelfristen und Verzug im Vergaberecht. Das war's für heute. Beiträge zu diesem und zu vielen anderen Themen finden Sie unter bau-vergabe-recht.de. Anregungen und Themenvorschläge gerne per E-Mail an podcast@bau-vergabe-recht.de oder per WhatsApp-Sprachnachricht an 089-21-555-882. Wenn Ihnen unser Podcast gefällt, freuen wir uns auch über eine positive Bewertung in Ihrer Podcast-App. Danke fürs Zuhören und bis bald.
Bis bald.
Bis bald.